Bundeswehr ist ein Schrotthaufen, kann man es, wenn es gut kommt, gerade mal eine Woche verteidigen. Ja. Du läufst rum abends mit einer Fahne, ja, redest einen Haufen Scheiß. Ja. Ich hatte auch vorhin Phase, habe ich jeden Tag vielleicht 4-5 Joints geraucht. Mal. Ich war immer dafür bekannt, früher auch heute, der Zittelmann hat immer die schönsten Frauen. Ich war dann ganz links eingestellt. Wenn du lieber auf dem Sofa liegst, ja, dann bleib auf dem Sofa liegen. Dann verpenn weiter dein Leben. Ja. Die Leute kaufen meistens Aktien, wenn sie gestiegen sind. Ich habe ja noch keinen erlebt, der in den Supermarkt geht und sagt, oh toll, ist jetzt doppelt so teuer, jetzt muss ich unbedingt kaufen. Der Staat ist dysfunktional geworden. Da, wo er stark sein müsste, äußere und innere Sicherheit, ist er schwach. Da, wo er schwach sein müsste, zum Beispiel in der Wirtschaft oder Einmischung in die Meinungsbildung der Leute, ist er stark. Wird auch ein Herr Merz sich halten, der sagt, die Energiewende ist gescheitert, ich erkläre sie für beendet. Ja. Die Mobilitätswende ist gescheitert, ich erkläre sie für beendet. Mein nächstes Buch, das wird mein erster Roman sein, mit einer Influencerin, die über 1 Million Leute erreicht. Das aus dem Buch, dass ich möchte, dass es verfilmt wird, also richtig als Spielfilm.
Ein Interview heute mit Dr. Rainer Zittelmann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Herr Zittelmann, könnten Sie sich ganz kurz vorstellen für die Leute, die Sie noch nicht kennen?
Ja, ich bin ein Autor, der Bücher schreibt, die in 35 Ländern veröffentlicht werden inzwischen. Habe auch jetzt mehrere Filme produziert, schreibe Artikel insgesamt in 12 verschiedenen Ländern. Und das habe ich jetzt nicht immer schon gemacht, sondern ich bin ursprünglich von meiner Ausbildung her Historiker, habe 1986 promoviert, erst in Geschichte, war dann an der Freien Universität Berlin wissenschaftlicher Assistent, später dann Cheflektor von einem der größten, damals drittgrößte deutsche Buchverlagsgruppe, danach Ressortleiter bei der Tageszeitung Die Welt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht im Jahr 2000, habe mein eigenes Unternehmen gegründet, die eine Positionierungsberatung, PR-Agentur im Immobilienbereich. Und das Unternehmen ist auch Marktführer geworden, sehr schnell, ist heute übrigens immer noch Marktführer. Ich habe dann aber nach 15 Jahren die Firma verkauft im Jahr 2016, habe dann nochmal eine zweite Doktorarbeit geschrieben in Soziologie über das Thema Psychologie der Superreichen. Ja, und jetzt habe ich insgesamt, jetzt kommt mein 30. Buch raus demnächst. Also ich schreibe im Moment jedes Jahr ein Buch und schreibe auch für internationale Fachzeitschriften, halte Vorträge. Ich war in den letzten 20 Monaten in 30 Ländern Vorträge zu halten. Das ist das, was ich mache.
Ja. Wahnsinn. 30 Bücher haben Sie schon geschrieben.
Bin ja auch schon 67.
Ja, und noch richtig gut in Form, wenn man sie mal so anguckt.
Ja, das ist auch vorhanden. Seit 47 Jahren trainiere ich auch, ja. Gibt auch einen Fitnesskurs, zittelmann-fitness.de. Da verrate ich die Geheimnisse, wie man ohne Anabolika habe ich noch nie genommen, rein natural, praktisch über ein halbes Jahrhundert so eine Figur halten kann. Ja, das ist auf zittelmann-fitness.de.
Wahnsinn. Sie haben es jetzt uns einen kurzen Überblick über Ihre Person gegeben. Ich möchte aber noch ganz gerne einen Schritt zurückgehen und wirklich ein bisschen tiefer in Ihre Geschichte reingehen. Wie hat es denn alles so angefangen? Weil Sie haben, oder man bekommt ja so ein bisschen das Gefühl, dass Sie auf jeden Fall viel gemacht haben, viel erlebt haben, aber war das immer schon Ihr Plan gewesen oder hat sich das alles so entwickelt?
Ja, das hat sich entwickelt. Ich wollte immer irgendwo ein ungewöhnliches, außergewöhnliches Leben haben. Ja. Das hat bei mir schon sehr früh angefangen. Ich habe mich im Alter von 7 und 8 Jahren schon sehr stark für Politik interessiert. Habe damals einen Brief geschrieben an den späteren Bundeskanzler Willy Brandt mit Entwürfen für Wahlkampfparolen. Habe auch eine persönliche Antwort von ihm bekommen. Da war ich also dann 8 Jahre, habe dann mit 10 Jahren eine Schülerzeitung gegründet, erst über Weltraumfahrt, die hieß Galaktische Zeitung, später eine linke Schülerzeitung, die hieß Rotes Banner, ich war dann ganz links eingestellt, Maoist. Ja. Und ja, im Lauf meines Lebens haben sich natürlich die Meinung verändert, auch die Zielsetzungen verändert, Aber was immer gleich geblieben ist, dass ich mein Leben lang eigentlich zunehmend immer die Sachen nur gemacht habe, die mir Freude machen. Das ist also, glaube ich, ganz wichtig. Ist heute bei mir so, dass ich vielleicht maximal 1% meiner Zeit mit Dingen verbringe, die mir nicht Freude machen, die mich nicht begeistern. Die anderen 99% der Zeit mache ich ausschließlich Dinge, die mir Spaß machen, die mir Freude machen. Und das war immer so die Konstante. Und ich wollte auch immer in jedem Bereich irgendwo besser sein dann als andere und habe mir immer dann auch große Ziele gesetzt in verschiedenen Lebensbereichen.
Okay, wenn Sie jetzt so zurückblicken, gab es da so einen Schlüsselmoment in Ihrem Leben, wo sich die Denkweise über Ihren Erfolg so grundsätzlich verändert hat?
Nee, da gab es jetzt nicht einen Schlüsselmoment. Es gab höchstens für verschiedene Phasen, verschiedene Zielsetzungen Schlüsselmomente. Also wo ich jünger war, da wollte ich vor allen Dingen als Wissenschaftler halt realisieren mit meinem Buch damals, also bekannt werden als Historiker weltweit, forschen, mir da einen Namen machen. Dann in der späteren Phase vom Leben hat dann auch das Thema Unternehmensaufbau, finanzielle Freiheit, Geld verdienen im Vordergrund gestanden. Da gab es schon dann Schlüsselerlebnisse, die mich dann dazu geführt haben. Also wie gesagt, die Zielsetzungen, die sind ja auch nicht immer gleich geblieben, sondern haben sich immer wieder verschoben bei mir im Leben.
Verstehe. Sie haben jetzt gerade vorher angesprochen, dass Sie eigentlich hauptsächlich das tun, was Sie gerne tun. Ist es Ihr hauptsächlicher Antrieb im Leben oder was haben Sie jetzt, wenn Sie jetzt morgens aufstehen oder aufwachen aus dem Bett, was treibt Sie an, wirklich noch weiter zu gehen, noch ein neues Buch zu schreiben in dem Fall?
Ja, ich habe immer neue Ziele, die ich mir setze. Also, und die schreibe ich auch jedes Jahr auf. Und dann gehe ich mit Begeisterung jeden Tag dran, da ein Stück weiterzukommen. Also ich kann ja nur mal erzählen, beispielsweise heute der Tag. Ja, jetzt haben wir im Moment Sonntag früh um 8:30. Aber ich habe ja schon, bin um 5:30 aufgestanden heute und habe dann ein Marketingkonzept geschrieben für mein nächstes Buch. Das wird mein erster Roman sein. Und da wollen wir mit Da sich Romane auch an Frauen richten, speziell, wollen wir über Influencerinnen, habe ich gerade eine Vereinbarung aufgesetzt mit einer Influencerin, die über 1 Million Leute erreicht und da ein Konzept entwickelt für das Marketing von dem Buch. Und das Buch, das soll halt erfolgreich werden, weil dann ist der nächste Schritt, dass aus dem Buch, dass ich möchte, dass es verfilmt wird, also richtig als Spielfilm. Deswegen habe ich Kontakte geknüpft jetzt in diesem Jahr zu verschiedenen Filmproduzenten. Das ist dann immer so ein Ziel, was ich im Jahr jetzt im Moment steht, also im Vordergrund, dies mein erster Roman, nach 29 Sachbüchern dann einen Roman geschrieben. Der soll zum Erfolg gemacht werden und da muss man einige Sachen anders machen als bisher, weil Sachbücher werden zu 60% von Männern gelesen, mindestens. Romane werden zu 70% von Frauen gelesen. Also muss man da auch ein anderes Marketing in eine andere Zielgruppe reinkommen. Und darüber mache ich mir im Moment Gedanken. Und wie gesagt, das große Ziel ist dann, erstmal das Buch erfolgreich zu machen, aber dann auch eine Verfilmung von dem Buch hinzubekommen. Und das ist das, wo ich im Moment dran arbeite. Also es ist immer so, dass ich für jedes Jahr mir Ziele setze und dann bin ich immer begeistert von, dass ich jeden Tag einen Schritt tue in Richtung auf dieses Ziel. Ja. Und so sind dann die Tage halt auch entsprechend strukturiert. Ja.
Sehr, sehr, sehr interessant. Wahnsinn, was Sie da alles vorhaben und machen. Ja, als nächstes würde ich gerne wissen, wenn Sie sich selber einen Tipp geben könnten, also an Ihr jüngeres Ich mit Ihren jetzigen Erfahrungen, was wäre der?
Also eigentlich zwei Sachen. Erstens, setze dir größere Ziele, ist auch der Titel von einem Buch von mir. Habe gerade heute früh zum Beispiel so eine schöne E-Mail bekommen, die habe ich Ihnen weitergeleitet. Nur mal als Beispiel, weil ich die heute früh bekommen habe aus Nepal, wo das Buch erschienen ist, unter dem Titel Set Yourself Bigger Goals. Und da hat jetzt mir einer geschrieben, die Leute sind so begeistert da und die Studenten und er empfiehlt es immer und er kriegt so viel Feedback. Ob ich mir auch erlauben würde, das in Nepalesisch zu übersetzen, so dass auch die Leute das In Nepal wird ja Englisch gesprochen und nepalesische Landessprache. Und das sind so die Sachen, die mir dann auch, sagen wir, eine Bestätigung geben oder die mir dann Freude machen. Ja? Wenn ich so ein Feedback bekomme, das war jetzt heute für mich der Tagesanfang, was mich jetzt gleich motiviert hat zu sehen, sogar in Nepal habe ich jetzt viele Fans inzwischen.
Okay, verstehe. Sie haben jetzt während dem Interview immer wieder das Thema, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, was man da vielleicht so drunter reinbringen kann, angesprochen. Ich glaube, viele Zuschauer möchten gern auch mehr aus ihrem Leben machen. Und
ich hatte Ihre Frage gar nicht zu Ende beantwortet. Jetzt kommt mir das, genau, ja. Sorry. Ja, also das erste Mal, setze dir größere Ziele und schreib dir die Ziele auch auf. Ich mache das immer an Silvester, ja, wo ich die Ziele fürs neue Jahr aufschreibe. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte Kontakte knüpfen und einen Vertrag unterschreiben über die Verfilmung von meinem Buch. Oder vor 3 Jahren hatte ich mir aufgeschrieben über mein Buch, was in Deutsch heißt, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, habe ich mir aufgeschrieben, ich unterschreibe dieses Jahr Verträge für 20 Sprachen, dass das Buch in 20 Sprachen erscheint. Es sind übrigens 30 geworden am Schluss, also wurde sogar noch übertroffen. Ja. Und so setze ich mir immer Ziele. Also Ziele setzen, total wichtig. Ja. Große Ziele setzen, sehr wichtig. Und dann ja vielleicht noch eine Empfehlung, möglichst vorsichtig sein und selbstkritischen Blick drauf haben. Alkohol, Drogen sind Themen, die viele Menschen, die sonst sehr erfolgreich waren oder hätten sein können im Leben, letztlich den Erfolg verhindert haben. Und das Schlimme ist, dass man selbst dann oft nicht merkt. Ja? Deswegen mal die Freunde, die einem eine ehrliche Meinung sagen, auch mal kritisch fragen, wenn man selbst gleich das Gefühl hat, könnte da mit Drogen oder mit Alkohol ist es vielleicht ein Problem? Und dann mal fragen, sag mal deine ehrliche Meinung, wie siehst du das? Nimmst du das so wahr, dass ich da ein Problem habe und das ernst nehmen? Also das war auch bei mir selbst, wo ich so Mitte 20 war, mit Alkohol speziell tatsächlich auch ein Problem für ein paar Jahre. Und das habe ich später in meinem Leben, also ich habe das zum Glück dann schon, ich trinke jetzt seit 40 Jahren überhaupt keinen Tropfen Alkohol mehr, nehme auch keine Drogen seit 40 Jahren, ja, aber ich habe halt viele Menschen beobachtet, die sonst das Potenzial hätten, sehr erfolgreich zu sein und die dann genau durch Alkohol oder Drogen aus der Bahn geworfen wurden später, ja. Also das ist schon, sagen wir, der Erfolgskiller Nummer 1, würde ich sagen.
Und was hat Ihnen da geholfen, davon wegzukommen, beziehungsweise dass Sie selbst gemerkt haben, hey, da muss ich was ändern?
Also erstens ein offenes Gespräch mit einem Freund, deswegen habe ich es erwähnt. Ich habe damals, also ich war immer dafür bekannt, früher auch heute, der Zittelmann hat immer die schönsten Frauen, ja, das war auch schon damals so. Und dann war es so eine Phase, wo das auf einmal schwieriger wurde. Ja. Da war ich irgendwo niedergeschlagen, weil das auf einmal nicht so geklappt hat. Ja. Und dann hat ein Freund gesagt, Rainer, du weißt, du hast immer Erfolg gehabt bei den Frauen, aber in letzter Zeit, du läufst rum abends mit einer Fahne, ja, redest einen Haufen Scheiß, ja, und keine Frau möchte einen Typ, der ganz offensichtlich ein Problem mit Alkohol hat. Also so brutal hat er das gesagt. Und nach dem Gespräch habe ich nie mehr was getrunken. Allerdings geholfen hat mir, dass ich dann ein paar Monate später zu den anonymen Alkoholikern gegangen bin. Bin da ein paar Jahre hingegangen und das war also eine ganz entscheidende Hilfe dafür, dass ich seitdem, ich hatte auch vor in Phase, habe ich jeden Tag vielleicht 4-5 Joints geraucht, mal ein Jahr lang, wo ich 18 war, ja. Aber jetzt seit damals kein Alkohol, kein Drogen, nichts mehr angerührt. Das war damals also, bin ich dem Freund sehr dankbar. Man braucht Freunde, die einem auch manchmal kritisch Dinge sagen. Ja. Das ist also ganz, ganz wichtig, die einem nicht nur nach dem Mund reden, sondern die auch, die einem ein kritisches Feedback. Ich nutze das immer, kritisches Feedback. Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt meinen ersten Roman geschrieben. Dann, ich habe die allerersten 50 Seiten mal als Entwurf von Freitag bis Sonntagmittag runtergeschrieben. Dann habe ich so 10 Freunden von mir geschickt. Und einer, ein Professor, der hat geschrieben, ja, das ist eine super Idee, gerade so genial von dem Roman, aber Sie sind Sachbuchautor, aus dem und dem Grund ist nicht so ein Ding, Sie müssen sich da zusätzliche Unterstützung holen. Und das war also auch eine kritische Meinung, das habe ich dann auch befolgt und dadurch ist es jetzt ein super Buch geworden. Freue mich schon, kommt am 12. Mai, kommt es dann raus. Und da hatte auch wieder die Kritik, ich habe das dann vielen Leuten auch geschickt und mit der Aufforderung, bitte kritisier das, was ist da nicht gut, hast du Ideen? Und manche haben Angst vor Kritik, ich überhaupt nicht. Am Schluss habe ich das 34 Leuten geschickt. Von manchen kam nur ein kurzes Feedback, andere haben bis zu 20 Seiten kritische Anmerkungen geschrieben. Das ist also jeder auch ein bisschen anders. Der eine ein bisschen bequemer, der andere macht sehr viel. Aber ich habe immer auch Kritik gesucht. Ja. Menschen mit Selbstbewusstsein können Kritik vertragen. Menschen, die kein Selbstvertrauen haben, die können keine Kritik vertragen, weil die fühlen sich dann immer generell in Frage gestellt, was bei mir überhaupt nicht der Fall ist. So.
Verstehe. Das heißt, Sie würden auch sagen, es ist essentiell, wenn man im Leben in irgendeinem Bereich weiterkommen möchte, dass man auch einfach ein Umfeld hat, das, auf das man zurückgreifen kann, wo man auch die ehrliche Meinung einholen kann. Hatten Sie für ganz wichtig, wenn ich so richtig rausgehört habe.
Ja, auch ein Netzwerk zum Beispiel. Ich habe ja gesagt, ich habe mir aufgeschrieben, das Buch soll verfilmt werden. Ja? Und ich habe aber jetzt, wo ich das aufgeschrieben habe, keinen einzigen Filmproduzenten, keinen Regisseur, überhaupt niemand in der Filmbranche kannt. Null. Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann mein ganzes Netzwerk weltweit, die Leute alle angeschrieben, habe gesagt, was macht? Ich habe jetzt diese Sache, hast du Kontakt irgendwo zum Filmproduzenten? Ja? Jetzt inzwischen, 6 Wochen später, habe ich einen Termin mit einem der bekanntesten deutschen Filmproduzenten, habe auch mit einem der größten deutschen Filmproduktionsgesellschaften, da ist einer, der das liest. Also das habe ich auch durch das Netzwerk, ja, weil ich gesagt habe, die meisten kennen irgendjemand anders, der auch einen kennt und habe das einfach mal reingegeben. Kennst du da? Mache ich auch bei ganz kleinen Problemen. Ich hatte irgendein kleines Problem, ich bin ja technisch nicht so gut bei meinen PowerPoint-Präsentationen, wo immer wieder die Grafiken verrutscht sind. Und dann habe ich einfach 10 Leute angeschrieben, ich habe hier das Problem, hast eine Lösung? Und einer hat, ja genau, das hatte ich auch gehabt, so und so, löst es. Also ich habe immer das Netzwerk von mir zu anderen Menschen, habe ich immer genutzt. So,
ja. Sehr interessant und da kommen wir jetzt dann auch gerade zum nächsten großen Thema, nämlich Coaching und in dem Fall auch Ihre Masterclass, die Sie haben. Ja, Ihre Masterclass verspricht ja im Grunde so ein bisschen, dass Menschen erfolgreicher zu machen. Worin unterscheidet sich diese genau von anderen Coaching-Angeboten?
Bevor wir dazu kommen, dass ich vergesse, erstmal ein besonderes Angebot für die Leute, die uns jetzt zuhören. Und zwar erstmal die Masterclass finden Sie unter zittelmann-freiheit.de. Freue mich natürlich jeden, der sie jetzt kauft, würde ihn aber im Moment von abraten. Warum? Kostet 600 Euro. Ja? Ich mache aber in Mitte April eine Verlosung, wo 20 verlost werden, wo man das kostenlos bekommt. Und habe jetzt das Angebot für die, die uns zuhören, wenn sie eine Mail schreiben an office-zittelmann, dann @web.de, office-zittelmann@web.de, vielleicht können Sie es ja unten in die Shownotes schreiben, ja. Dann warten Sie lieber ab, ob Sie die gewinnen. Dann haben Sie 600 Euro gespart. Das wird so Mitte April erst ungefähr sein. Das ist die Masterclass. Ja, aber natürlich kann es auch jeder vorher kaufen. Freue ich mich auch drüber. Aber wäre unfair, wird sich vielleicht der ein oder andere ärgern, wenn er sagt, jetzt habe ich 600 Euro ausgegeben und habe dann 2 Wochen später mitgekriegt, dass man die auch durch die Verlosung kostenlos bekommt. Ja, worum geht es da drin? Geht um finanzielle Freiheit. Was ist der Unterschied zu anderen? Ich richte mich an Menschen, die selbst nachdenken wollen, die selbst ihren Weg finden wollen und nicht an Menschen, die fertige Rezepte wollen. Das schränkt etwas meine Wirkung ein, weil die meisten Menschen, die haben etwas, das nenne ich Angestelltendenken. Was heißt Angestelltendenken? Die sind Angestellte und die kennen es so von ihrem Beruf, dass morgens kommt und der Chef, der sagt ihnen, was sie zu tun haben. Und die denken, wenn sie einen Erfolg haben wollen im Leben oder einen Coach suchen, dann brauchen sie auch einen, der ihnen jetzt sagt, was sie zu machen haben. Das ist aber falsch, ja. Mit dem Angestellten-Denken können Sie keinen Erfolg haben, sondern nur mit dem Unternehmerdenken. Und Unternehmerdenken heißt, dass Sie selbst Ihren Weg suchen. Und ich habe das oft, dass die Leute so das auch an mich rantragen, sag jetzt konkret, was soll ich machen, welche Aktien soll ich kaufen, welche Immobilien soll ich kaufen, was soll ich jetzt genau erstens, zweitens, drittens tun. Und ich sage, wenn du so denkst, garantiere ich dir schon deine Erfolglosigkeit, weil was ich dir geben kann, sind Erfahrungen von mir, wie ich zum Beispiel Vermögen geworden bin, sind Ergebnisse von meinen wissenschaftlichen Forschungen auch, aber ich bin nicht derjenige, der dir jetzt sagt, wie der Chef dem Angestellten, jetzt musst du erstens, zweitens, drittens tun. Jetzt gibt es aber doch viele Menschen, die das erwarten, die will ich aber nicht erreichen, weil ich sage, im Prinzip halte ich die Menschen für Dummköpfe und Dummköpfe, die können halt nun mal nicht erfolgreich werden. Ja, das kann ich auch nicht. Das ist wie wenn sie jetzt eine Henne auf den Stein setzen, da wird auch kein Küken dann ausgebrütet von dem Stein. Ja, und leider denken viele Menschen so, da gibt es ja auch im Internet unglaublich viele Angebote, ich mache dich reich, hier kauf jetzt die Aktie, mach das mit Krypto, kauf die Immobilie und so weiter. Ja, das ist für mich alles Schwachsinn. Und der Unterschied ist bei mir, erstmal, ich würde auf niemanden hören, wenn es jetzt zum Thema Vermögensaufbau geht, der nicht selbst sehr vermögend ist. Und zwar self-made, nicht durch Erben. Da kann man nichts draus lernen. So. Ja, also guck dir den Menschen an. Ich habe auch schon welche gesehen, die als Coaches da rumgelaufen sind, wo ich Zweifel hatte, ob die überhaupt auch nur 1 Million hatten. So, also wie willst du von so jemand was lernen? Zweitens mal, Meinungen gibt es viele. In jeder Kneipe, wenn da 10 Leute am Tisch sitzen, gibt es 10 Meinungen. Aber meine Sachen basieren nicht nur auf eigener Erfahrung, nicht auf Meinung, sondern auf Forschung. Ja, ich habe ja meine 2. Doktorarbeit geschrieben, habe ich gesagt, zum Thema Psychologie der Superreichen, habe dafür 45 superreiche Menschen interviewt, Tests gemacht und so weiter. Also das beruht ja auch bei mir auf wissenschaftlichen Forschungen. Und dann ist natürlich gut, wenn man auch selbst die wirklich Reichen kennt. Viele behaupten das, aber man erfährt nie Namen. Ja, ich habe ein großes Netzwerk mit Milliardären, aber hör nie Namen. Wenn du in meiner Masterclass suchst, da siehst du halt Namen von Leuten, die 4, 5 Milliarden Euro haben und die sagen, mach das, Zittelmann ist klasse, kann ich dir empfehlen. Ja, das finde ich bei den anderen nicht. Die erzählen dann, ich habe irgendwie vor 30 Jahren einen Coach gehabt, der war sehr reich und der hat irgendwo in Mexiko gelebt oder was weiß ich, das mag alles stimmen oder nicht. Ja, ich habe es gern ein bisschen nachprüfbar. Da sagt, nenn Ross und Reiter, wer ist denn das, der deine Sachen gut findet auch. Ja, also das sind schon Unterschiede, wo man kritisch drauf schauen sollte.
Okay, wenn jetzt jemand noch gar nichts mit der ganzen Thematik zu tun hatte, ist dann Ihr Kurs überhaupt der richtige?
Ja, das Gute an dem Kurs ist wirklich, dass er sich sowohl an Anfänger richtet, als auch an Fortgeschrittene, als auch Leute, die schon sehr weit sind, haben mir gesagt, klar, manches habe ich gekannt, aber waren da nochmal immer neue Dinge, die ich da rausziehen konnte, aber ist auch so gemacht. Also ich bin ein Mensch, der, das sehen Sie jetzt ja auch, einfach spricht und einfach schreibt. Ja, ich bin auch der Meinung, wer klar denkt, der kann auch klar denken und klar schreiben und kann auch die Sachen gut erklären. Und ich glaube, ich kann das gut erklären. Ja, deswegen, das ist auch für Einsteiger absolut geeignet, die halt neugierig sind. Und nur was ich einem Menschen nicht mitbringen kann, wenn einer sagt, das habe ich auch schon erlebt, mir fehlt da so, ich habe eigentlich gar nicht so den Ehrgeiz, ich habe da gar nicht so den Drive, können Sie mich motivieren? Da sage ich, nee, also motivieren kann ich dich nicht. Wenn du lieber auf dem Sofa liegst, ja, dann bleibt auf dem Sofa liegen, da bin ich aber der Falsche, dann da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, dann verpenn weiter dein Leben. Ja. Ich kann nur, wenn du schon ambitioniert bist und ehrgeizig bist, dann habe ich hier was für dich. Aber Menschen, denen das fehlt, da habe ich keine Idee. Ich war nie so und ich habe auch nie jetzt jemanden kennengelernt, der völlig unambitioniert war und den ich dann weitergebracht. Ich habe es auch bei Freundinnen von mir gesehen. Ja. Ich habe Freundinnen gehabt, die ziemlich unambitioniert waren und die sind auch in ihrem Leben trotz der Beziehung mit mir nicht weitergekommen. Ich habe andere erlebt, die sehr ambitioniert waren und die sind total viel weitergekommen durch das Zusammensein mit mir und durch das, was sie aufgesogen haben von meinen Lebenserfahrungen. Also das ist halt in manchen Menschen drin und in manchen nicht. Und wenn jemand sagt, ich brauche erst jemand, der mich motiviert, weiß nicht so. Also wenn du nicht motiviert bist, da bin ich der Falsche.
Ja, verstehe. Auch nochmal gerade zurückzukommen auf das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Wenn jetzt jemand neugierig ist, sagt aber, ja, ich will jetzt nicht gleich so viel Geld ausgeben. Sind Sie ein Freund davon, der sagt, ja, am Anfang sollte man einfach mal ein bisschen Bücher lesen? Ich meine, Sie haben ja 30 Bücher. Und wenn ja, welches Buch würden Sie jetzt gerade Einsteiger empfehlen?
Also, da würde ich zwei Bücher von mir empfehlen. Das eine habe ich schon genannt, Setz dir größere Ziele, was in so vielen Sprachen, also ich kriege laufendes Feedback, wie gesagt, heute gerade aus Nepal, die Mail, wie viele Leute da begeistert sind und überall auf der Welt. Setz dir größere Ziele ist ein Buch, wo ich ausgewertet habe, die Erfolgsbiografien von 50 sehr erfolgreichen Menschen, und das ist also auf jeden Fall zu empfehlen. Dann ein anderes Buch, das heißt Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Das ist eigentlich nicht ein Buch, was man von vorn bis hinten liest. Das ist eine Sammlung von ungefähr 200 Zitaten aus 2500 Jahren von Philosophen bis hin zu Steve Jobs oder Arnold Schwarzenegger, von Goethe bis Cicero, also eine ganz bunte Mischung. Aber lauter Leute, wo ich denke, die haben einem was zu sagen. Ich habe gedacht, diese ganzen Leute in ihrem geballten Wissen sind viel klüger als ich. Also suche ich praktisch von denen die Essenz raus und habe das dann kommentiert, was bedeutet das für dein Leben und wie kannst du das anwenden. Also auch das ein Buch, die Kunst des erfolgreichen Lebens. Das sind so zwei, die ich zum Einsteigen. Dann habe ich noch ein Lieblingsbuch von mir, was nicht so erfolgreich ist. Nur in Vietnam ist jetzt erfolgreich, aber in Deutschland war es kein Erfolg, in den USA auch nicht, aber es ist eines meiner Lieblingsbücher. Das heißt, Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Vielleicht stößt es manche Menschen ab wegen dem Thema Behinderung, aber es ist unglaublich. Ich porträtiere da zum Beispiel einen, mit dem bin ich inzwischen auch befreundet. Das ist einer der besten Hornisten der Welt, der ist ohne Arme auf die Welt gekommen. Ja, ein super Typ, unglaublich erfolgreich in dem, was er tut. Ja. Und ein anderer, auch ein Freund von mir inzwischen, wo ich auch in dem, den ich durch das Buch kennengelernt habe, der ist einer der erfolgreichsten Galeristen in Deutschland. Wo der seine Galerie aufgemacht hat, war er fast blind. Also der hat jetzt so, der wird öfters operiert, der hat schon x Operationen gehabt, im Auge, das schwankt so zwischen 10% und 30% Sehvermögen, was der hat. Ja. Aber super erfolgreicher Galerist. Und ich finde, von den Menschen kann man total viel lernen. Ich finde es unglaublich inspirierend, weil wenn man dann denkt, wenn der schon ohne Arme oder blind, einen anderen, mit dem habe ich gesprochen für das Buch, der war auf dem Mount Everest und weil ihm das nicht genug war, auf den Seven Summits, also die sieben höchsten Berge auf sieben Kontinenten, und zwar blind. Ja. Und wenn mir dann einer sagt, ja, ich bin nicht so motiviert und ich weiß, ich bin zu jung oder ich habe hier irgendwo dieses oder jenes Handicap, was mich daran hindert, erfolgreich zu sein, dann sage ich, komm, hör auf, lese mal das Buch über die Menschen, die ohne Arme oder gelähmt oder blind oder taub und oder über die Helen Keller, ich weiß nicht, wer die kennt, die war taub, stumm und blind und ist dann erfolgreich geworden. Taub, stumm und blind, die konnten nicht reden, die konnten nichts hören und die konnte auch nicht sehen. Ja? Und die ist irgendwann erfolgreiche Schriftstellerin und Vortragsrednerin geworden. Also hat natürlich jemand anders für sie gesprochen, aber die hat so ein System dann entwickelt, wo er in die Hand praktisch geschrieben wurde. Ja, also eine tolle Geschichte, Helen Keller. Und wenn man die Sachen liest, wie gesagt, das Buch ist nicht erfolgreich. Ja. Nur in Vietnam, komischerweise. Also da ist es jetzt, da war es sofort ausverkauft, aber in Deutschland nicht. Vielleicht haben die Menschen so, denken, ach, Behinderung, da will ich nichts mit zu tun haben. Nee, das geht ja nicht um Behinderung, nur es geht darum, wie du trotz einschränkenden Bedingungen, und die hat ja fast jeder von uns, irgendwas hat auch fast jeder, wo er denkt, da bin ich nicht so richtig gut, habe ich nicht so richtig was gut mitbekommen oder so, ja, oder habe irgendeine Einschränkung. Und deswegen, also ich finde es ein sehr motivierendes Buch, und ja, es heißt, ich will, ja, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können.
Boah, sehr, sehr interessant. Also ich werde es mir auf jeden Fall bestellen. Das klingt super, super interessant. Ich denke, Sie haben es ja richtig angesprochen. Wenn solche Leute so erfolgreich werden und was die eigentlich für Probleme haben, dann kann eigentlich jeder in Anführungszeichen das schaffen, wenn man es wirklich will. Also mega inspirierend, wirklich.
Danke, dass Sie sagen. Ja, also mich selbst hat es auch motiviert. Ich habe es geschrieben, weil ich hatte damals eine schwere Augenerkrankung, wo die Gefahr war, dass ich irgendwann nichts mehr lesen kann. Ich habe ein paar tausend Bücher, das wäre für mich also sehr schlimm. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mich mit Blinden beschäftigt und das hat mich dann getröstet, weil ich habe gesehen, die selbst Blinde, wie zum Beispiel Ray Charles, über den habe ich auch ein Kapitel, oder Stevie Wonder oder zum Beispiel Bocelli, der Sänger, ja, sind alle blind, ja. Selbst die können super erfolgreich sein und ein tolles Leben haben. Es hat auch ein Blinder das Vorwort geschrieben zu dem Buch. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Das gibt so einen Film, Blind Date mit dem Leben, Salia Kabat, das ist ein Kinofilm, ja. Und der hat das Vorwort geschrieben. Der war blind und hat eine Ausbildung gemacht im Hotel und hat aber seine Blindheit versteckt. Also war nicht ganz blind, er konnte so 5% sehen. Das ist eine unglaubliche, fast schon komische Geschichte, wie der das gemacht hat. Ich habe den Film gesehen, habe ich gedacht, den will ich jetzt kennenlernen. Und das hat mich dann getröstet, diese Menschen. Inzwischen ist es gut, ich habe Augenoperationen gehabt, die war auch erfolgreich. Ich sehe gut, aber damals habe ich Angst gehabt und statt dann irgendwo zu sagen, ich fange jetzt wieder an zu saufen oder bemitleide mich selbst, habe ich gedacht, ich beschäftige mich jetzt mit Menschen, die trotz Behinderung erfolgreich sind und habe gedacht, okay, alles gut und schön, selbst im schlimmsten Fall, wenn du das richtige Mindset hast, wirst du auch selbst blind erfolgreich sein können. Stephen Hawking ist ja auch ein Beispiel, der Physiker, behindert, kommt auch vor in dem Buch, der am Schluss nicht mehr sprechen, sondern nur noch so mit so einem Computer, mit so Augenbewegungen, hat er dann Sprache generiert und ist so über einen Sprachcomputer und hat einen erfolgreichsten Bestseller geschrieben, die es überhaupt gab. Also das ist schon, da sage ich mir auch manchmal, wenn ich an einem Buch sitze und jetzt, guck mal, wie einfach hast du es. Der musste jeden Buchstaben mit einem Augenbewegung generieren. Und du sitzt einfach hier an deinem Keyboard und schreibst darunter. Ja, muss man auch manchmal zu schätzen wissen, auch dankbar sein für das, was man hat. Ja, also ich bin der Meinung, die Mischung aus Zufriedenheit und Unzufriedenheit ist ganz wichtig. Nur zufrieden ist Mist, weil dann hast du ja keinen Antrieb mehr, nach vorne zu gehen. Aber jetzt undankbar zu sein und sich nie bewusst zu machen, was man hat und woran man sich freuen kann, das ist sicherlich auch keine gute Lebenseinstellung.
Absolut, absolut. Ich möchte einmal eine Sache dazu nochmal fragen. Wenn jetzt wirklich eine Person ganz am Anfang steht und sie sagt sich, ich möchte mein Leben ändern, zum Besseren ändern, sage ich jetzt einfach mal. Wie kann so eine Person starten? Sollte sie sich beispielsweise erstmal aufs Umfeld konzentrieren und sagen, okay, welche Person habe ich in meinem Umfeld, wo ich sage, die ziehen mich runter, oder wie sollte man da am besten starten?
Also erstmal, das ist wie wenn Sie eine Reise starten. Was brauchen Sie vor allen Dingen, ich frage Sie mal zurück, was brauchen Sie vor allen Dingen, wenn Sie eine Reise starten wollen? Sie sagen, Sie wollen jetzt verreisen. Was ist das Erste, was Sie brauchen?
Einen Plan.
Nee, vor dem Plan brauchen Sie was anderes.
Ein Ziel.
Ziel, genau. Ich muss ja wissen, wohin es geht. Ja? Man will verreisen, gut und schön, aber ohne Ziel weiß ich ja gar nicht, ja, was überhaupt wohin. Ja? Also wir brauchen Ziel. Der Plan, ich bin kein so ganz großer Anhänger von Plänen. Der Wichtigste sind Ziele. Und zu wissen, warum man auch dahin will, weil ich meine, das ist ja auch manchmal anstrengend und da gibt es auch Rückschläge. Bevor man sich fragt, wie, ist mal wichtig, warum will ich das überhaupt erreichen? Warum ist es so erstrebenswert? Ja, weil jeder muss erst die Antwort auf sein Warum finden überhaupt, damit er auch durchhältst bis zu dem Ziel. Also ist wie bei einer Reise, Ziel und dann, wie geht's weiter, wenn Sie das Ziel haben? Wie gesagt, Plan, ja, ein bisschen was muss man auch planen, aber bin ich so der Anhänger von so perfekten Plänen, weil die Sachen ändern sich dann wieder und du musst auch da ein bisschen flexibel sein. Nee, dann machst du den ersten Schritt, dann machst du jeden Tag, machst du einen Schritt, was dich in Richtung von diesem Ziel bringt. Ja, immer ein Schritt, Schritt für Schritt. So, ja, heute früh habe ich schon wieder was gemacht. Ja, bevor jetzt wir das Interview gemacht haben, habe ich dieses Marketingkonzept geschrieben. Also habe ich schon wieder was gemacht, um mein Ziel zu erreichen.
Okay, das heißt, Sie würden sagen, man muss ein klares Ziel haben und dann weiß man schon mal, in welche Richtung man gehen kann und dann einfach umsetzen, daraus lernen, wieder anpassen.
Also sagen wir, dass das Ziel aufschreiben ist, ganz wichtig. Am besten legen Sie sich so ein Buch an, ich habe so ein Zielebuch, bei mir ist ein Ritual immer an Silvester, kann man natürlich auch wann anders machen, trage ich mir die Ziele schriftlich ein. Also wenn es nicht aufgeschrieben ist, ist völlig sinnlos. Die Ziele, die müssen also aufgeschrieben sein, auch nicht zu viele, ja. Vielleicht so 3, 5 Ziele, ja, aber nicht jetzt 10 oder 20. Das funktioniert nicht. Es gibt manchmal, in manchen Jahren, so wie zum Beispiel in dem Jahr, wo ich sogar nur ein Ziel aufschreibe, um dann alles darauf zu fokussieren. Manchmal kann man auch 3, 4 Ziele aufschreiben, ja. Aber Ziele aufschreiben ist ganz wichtig. Und dann, ich habe mir die, in dem Kurs erzähle ich noch mehr darüber, wie ich dann mit autogenem Training mir auch die Ziele regelrecht einprogrammiere, ja. Also ich habe so diese 2 Kurse. Das eine ist der Kurs, den ich dann auch verlose, was ich gesagt habe, Zimmermann-Freiheit. Und dann gibt es noch einen anderen Kurs, der heißt Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Weil das ist auch so ein bisschen mein Motto, Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Ich bin ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger. Ich weiß nicht, haben Sie dessen Biografie mal gesehen auf Netflix? Ja?
Noch nicht.
Also gucken Sie sich das an, ich kann jedem empfehlen, gucken Sie diesen Film an, sein Leben in 3 Teilen auf Netflix. Ich habe die ganzen Biografien über ihn gelesen, ich habe auch seine Autobiografie gelesen, Total Recall, aber der Netflix-Film ist absolut spitze, ja, weil er erzählt sein Leben, ja, und das ist auch ein Leben von Zielen, also wo er jung war, als Teenager hat er sich Ziel gesetzt, er wird der größte Bodybuilder aller Zeiten. Und da haben die Eltern gesagt, der spinnt. Das Bodybuilding gab es damals noch gar nicht so. Und es war für ein paar, gab schon, aber für ein paar Verrückte, die tun irgendwo im Keller trainieren, sich einölen und komische, zweifelhafte Gestalten. Und der Vater und die Mutter haben gesagt, der mit dem müssen wir halt zum Doktor gehen, da stimmt irgendwas nicht, Bodybuilding. Er hat sich das Ziel gesetzt, wurde dann der erfolgreichste Bodybuilder, hat Mr. Universum gewonnen, später das höchste, was es gibt im Bodybuilding, ich glaube 8-mal Mr. Olympia-Wahl gewonnen, ist mit 19 Jahren in die USA, kein Wort Englisch gesprochen, hat also eine Karriere gemacht. Und nachdem er das Ziel erreicht hatte, und er hat sich auch mal die Ziele aufgeschrieben, hat er sich das Ziel gesetzt, er will einer der bestbezahlten Hollywood-Schauspieler werden. Da haben sie alle ausgelacht, haben gesagt, guck mal, so wie du aussiehst, ja, das waren meine 50er Jahren Herkules-Filme. Heute haben wir Typen wie Dustin Hoffmann, die sind so ein bisschen schmächtig und so Typen wie du, das ist einige Jahrzehnte her, dass man die gebraucht hat, ja. Und dann, du kannst ja gar kein Englisch richtig mit deinem Akzent, ja, versteht kein Mensch, was du sagst, ja. Dein Name ist auch komisch, Schwarzenegger oder so, kann keiner aussprechen. Also, forget it, das ist nichts für dich. Und der erste Film, den er gemacht hat dann, war auch ein totaler Flop. Ich glaube, der hat einen Preis bekommen als einer der 100 schlechtesten Filme, die je gemacht wurden. Der hieß Hercules in New York. Ja. Aber er hat nicht aufgegeben, hat immer weiter gemacht, hat dann Filme gemacht wie Conan oder Terminator und war dann einer der erfolgreichsten Action-Darsteller. Und das war ihm auch noch nicht genug. Dann hat er gesagt, ich will nicht nur auf die Muskeln reduziert werden, ich will Comedy, Humor. Dann hat er gesagt, jetzt lerne ich Humor. Muss auch erst mal einer sagen, nächster Arbeitsschritt Humor lernen. Ja? So, dann hat er Humor gelernt. Ja? Und dann hat er praktisch zum Beispiel so Filme wie Twins. Allein mit dem Film hat er 30 Millionen Dollar verdient. Nur mit dem Film Twins. Ja? Und hat dann auch also hunderte Millionen Vermögen nebenbei noch aufgebaut, war auch im Immobilienbereich tätig, was viele nicht wissen, als Immobilienprojektentwickler in Kalifornien. Und wo er dann alles erreicht hatte im Filmbusiness, dann hat er gesagt, er geht in die Politik. Ich glaube, der wäre am liebsten Präsident von USA geworden, aber das ist nicht möglich, weil da müssen ja geboren sein in USA. Aber er ist dann 2-mal gewählt worden als Gouverneur von Kalifornien, was damals die 5. Volkswirtschaft der Welt war. Also musste einer auch erstmal erreichen. So 3 Karrieren und erzählt in dieser Serie jede dieser Karriere. Und er hat gesagt, er hatte immer so sein Ziel schon klar gesehen, das Goal, das Ziel vor sich und wenn man es erreicht hat, dann das nächste Ziel. Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, er hat von dem gehört, der das erste Mal auf dem Mount Everest war. Und wo der da gewesen wäre, hätte man gefragt, was hast du da gedacht? Und der hat gesagt, ich habe da in der Weite einen anderen Berg, den noch keiner bezwungen hat, gesehen und habe in dem Moment gedacht, wie ich den Wert bezwingen könnte. Das ist so die Lebensphilosophie von ihm. Also er sagt, es muss immer bigger sein, immer größer, ja. Das ist so, also von Arnold Schwarzenegger, den Film würde ich mir angucken. Oder ich bin überhaupt, es gibt zu wenig Filme dieser Art. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen mit Will Smith, Das Streben nach Glück. Kennen Sie den?
Den kenne ich, ja.
Und super Film, finde ich super motivierend. Auch ein Typ, der ja schwierige Loser eigentlich zunächst, ja. Schwierige Ehe, die Frau nervt ihn immer, er hat ein kleines Kind und kann seine Rechnung nicht bezahlen und kommt sogar einmal irgendwo in der Nacht in den Knast, weil er sein Parktickets nicht hat bezahlen können. Und der wird später, das ist nach einer wahren Geschichte, das ist also ein Tatsachenfilm, wird später erfolgreicher Börsenmakler. Und ich finde solche Filme, da müsste viel mehr von geben, ja. Oder ich habe neulich auch einen Film gesehen, auch auf Netflix, True Spirit, über ein junges Mädchen, ich glaube 15 war die um die ganze Welt gesegelt ist und wo alle gesagt haben, du spinnst, du bist verrückt, das kannst du nicht bringen. Die hat sich das aber als Ziel in den Kopf gesetzt. Also ziehen Sie sich so Filme rein, wenn man gerne Filme guckt, ja, das ist also unglaublich inspirierend, finde ich.
Ja, das passt, perfekter Übergang. Thema Investments. Mich würde interessieren, angenommen, ein Zuschauer möchte finanziell frei werden. Jetzt weiß aber nicht, wie er anfangen soll. Was wären denn die ersten konkreten Schritte?
Ich sag mal, erstmal ist wichtig wie das Ziel, ja? Was will ich haben? Wie viel will ich haben? Einfach, ich will reich werden. Das ist so ähnlich wie wenn du bei Amazon eingibst, schick mir was Schönes, ja? Also das kann nicht ausgeführt werden, die Bestellung, ja? Und der Unbewusstsein kann auch nicht das ausführen, ich möchte glücklich sein oder möchte viel Geld haben, sondern es muss schon eine Summe sein, die man dann sich auch für einen bestimmten Zeitrahmen vornimmt, ja? Und dann ist erstmal wichtig, dass man, welche Sachen man nicht macht, ja. Also schon wenn Leute bestimmte Sachen nicht machen, zum Beispiel nicht machen, rumzocken mit Aktien. Ich habe nichts gegen Aktien, ich habe auch selbst ETFs, aber durch Aktien rumzocken habe ich auch keinen gesehen, der reich geworden ist, ja. Und auch nicht durch Krypto rumzocken, ja. Natürlich kannst du da mal Geld gewinnen. Ich glaube, wenn du in ein Spielcasino gehst, kannst du auch Geld gewinnen. Trotzdem ins Spielcasino gehen kein Investment, ja. Sondern was du machen sollst, das ist erstmal, die meisten Leute, die reich werden, werden als Unternehmer reich. Guck dir die Listen an, der reichsten Menschen der Welt oder der reichsten Deutschen, das sind alles Unternehmer. Ja? Wenn sie nicht geerbt haben, sind es Unternehmer. Ja? Und wenn sie es geerbt haben, dann war der Vater oder der Großvater Unternehmer. Das siehst du ja, also wenn du dir anguckst, jemand wie Elon Musk, ja? SpaceX, Tesla, PayPal, ganz am Anfang Unternehmertum. Oder guck dir jemand an wie Jeff Bezos, ja? Amazon dadurch reich geworden oder Serge Brin, Larry Page durch Google reich geworden oder Bill Gates durch Microsoft reich geworden. Ja, also das sind alles Leute oder Larry Ellison durch Oracle reich geworden. Ja, das sind alles Leute durch Unternehmertum. Also musst du überlegen, wie du Unternehmer werden kannst und fang an, vielleicht neben deinem Job schon mal nebenberuflich irgendwas zu machen, mit dem du Geld verdienst. Irgendwo die jämmerlichen 10.000 Euro, die du vielleicht hast, jetzt damit anzufangen zu investieren, das bringt doch nichts. Du musst ja erstmal Geld ranschaffen und Geld ranschaffen kannst du, indem du neben deinem Job, wenn du Angestellter bist, guckst, dass du irgendwo nebenberuflich anfängst, irgendwas zu verkaufen oder da kommt es auf Ideen drauf an. Da wird vielleicht die erste Idee nicht klappen, viele scheitern auch. Deswegen empfehle ich oft, mach das, solange du noch einen Job hast, auch, ja. Weil da hast du aus dem Job dein gesichertes Einkommen, da musst du, stehst nicht unter zu viel Druck und mach nebenbei abends dann, fang an, irgendwas, statt irgendwo mit deinen Kumpels abzuhängen und zu saufen oder sonst irgendeinen Scheiß zu machen, ja. Fang an und mach irgendwas im Verkauf oder Unternehmerisches, ja. Auf jeden Fall was, wo du nicht nach Stundenlohn bezahlt wirst. Nach Stundenlohn bezahlt zu werden, ist absolut was für Loser, ja. Das kannst du in deinem Hauptjob machen, ja. Kein Mensch, oder was heißt kein Mensch, es gibt sehr wenige Leute, die finanziell erfolgreich werden durch Stundenlohn, sondern du musst irgendwo Sachen, wo du nach deinem Erfolg bezahlt wirst. Ja. Also mach dir, lese Biografien über erfolgreiche Unternehmer. Ja, zum Beispiel Bloomberg ist eine tolle Bloomberg über Bloomberg oder über den Howard Schultz, der Starbucks gegründet hat. Ja, lese solche Biografien, die können dich motivieren. Oder wie gesagt, nimm ein Buch, setz dir größere Ziele. Da habe ich zusammengefasst so 50 Biografien von Menschen. Da würde ich anfangen und nicht jetzt rumsitzen am Computer. Ich habe hier einen heißen Aktientipp und habe hier einen heißen Kryptotipp oder so. Das ist Mist, so vergiss es. Damit verplempern nicht deine Zeit. Damit wirst du nicht reich werden. So.
Okay, Sie haben es gerade vorher so ein bisschen angesprochen, auch dass Sie selber ein bisschen in ETFs investieren. Halten Sie ETFs im Allgemeinen für die Allgemeinheit für ein sinnvolles Investment, gerade auf Rentensicht, oder wie stehen Sie dazu?
Sagen wir mal, ja, vor allen Dingen, um reich zu bleiben, sicherlich auch im Sinn vom Sparplan, wenn man da jeden Monat was einspart, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber wie gesagt, ist eher was, um reich zu bleiben, als reich zu werden. Ja? Klar, wenn man jetzt ganz lang anspart, immer in ETF, kann man damit auch ein Vermögen aufbauen. Aber meistens geschieht es halt durch Unternehmertum. Ja? Aber ich bin ein großer Anhänger, man braucht da nicht viel. Also ich habe einen ETF, der legt halt weltweit an. Und ich mache da auch gar nichts mit. So, ja? Ich habe nur mal jetzt, wo der Corona-Crash war, ich glaube, das war März 2020 oder so, ja, da habe ich dann nochmal nachgekauft. Also da ist der, heute ist der Anteilswert bei 240 Euro. Damals ist der auf 100 gefallen, von 140 auf 100 gefallen. Und da bin ich bei 100 eingestiegen. Ich wollte noch bei 90, aber da ist dann die Order ist bei 91 leider angehalten. Sonst hätte ich da noch mehr rein investiert. Aber ja, da habe ich immerhin leider zu wenig, aber immerhin, ich habe da damals da eine Million für eine Million gekauft und aus dieser einer Million sind jetzt auch 2,4 Millionen geworden dadurch, also dass ich dann praktisch in der Panik, ja, und das ist auch, das haben mich viele Leute oft gefragt, so junge Leute, wann soll ich denn anfangen damit? Ich würde nicht unbedingt sofort jetzt zu jedem Zeitpunkt, im Moment ist alles doch sehr, sehr hoch bewertet, ja. Du kannst auch mal eine Zeit lang erstmal Geld ansparen, du brauchst ja auch eine Reserve für irgendwie unvorhergesehene Notfälle, also ich sag mal so einige 10.000 Euro, selbst wenn du die auf dem Sparbuch oder irgendwo hast, was jetzt natürlich keine gute Anlage ist, ja, aber du kannst nicht 100% investieren, du brauchst ja so eine Art Notgroschen auch, wo du mal ein paar Monate von leben könntest, ja. Aber dann, wenn du also anfängst, ja, warte mal ab, früher oder später wird es irgendwie mal wieder einen großen Crash oder sowas geben. Und das habe ich die Leute jahrelang gefragt, was soll ich machen, was soll ich tun? Da habe ich das Gleiche gesagt. Warte mal, bis ein großer Crash kommt. Und dann war der Crash da bei Corona, wo es richtig Crash hat. Da habe ich dann bei paar Leuten gesagt, du hast doch immer was machen wollen. Jetzt ist der Zeit, oh, jetzt. Nee, habe ja überall gelesen, das wird immer schlimmer und auf keinen Fall. Und jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt, was zu machen. Sage ich, nee, wenn alle sagen, jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt, dann ist wahrscheinlich genau der Beste. Aber da haben die Leute dann Angst, dann werden die nervös, ja. Wenn es dann irgendwo links und rechts die Granaten explodieren und überall sind Weltuntergangsschlagzeilen praktisch in den Medien. Aber damals habe ich gedacht, Mensch, jetzt kannst du anfangen. Aber irgendwo, ich kenne einige Leute, die haben es da nicht gemacht. Jetzt, heute bereuen sie es bestimmt, weil hätten die damals, wo ich da bei 100 eingestiegen bin, wären die dann auch nur mit 100.000 Euro eingestiegen, hätten sie jetzt 240.000 Euro in der gleichen Situation.
Ja, absolut. Da haben sie beim perfekten Tiefpunkt wahrscheinlich ziemlich eingekauft.
Es klingt dann natürlich nie jetzt perfekter Tiefpunkt, weder im Immobilien- noch im Aktienbereich, aber mir ist es also auch schon im Immobilienbereich oft gelungen, zum ganz tiefen Preisen zu kaufen, wo alle gesagt haben, das ist Wahnsinn, was machst du da? Da muss ich dir total von abraten, ja. Und ja, zum Beispiel das war so in Berlin Anfang der 2000er Jahre, oder ja, da habe ich Immobilien gekauft, die habe ich dann 10 Jahre später fürs Vierfache wieder verkauft. Also zum Beispiel für 1 Million gekauft, für 4 Millionen verkauft. Ja, aber das war damals, wo ich gekauft habe, hat jeder gesagt, der ist verrückt, der ist wahnsinnig, siehst du nicht, die Preise, die sind noch gefallen, sage ich, genau deswegen, genau weil sie gefallen, das ist eigentlich absurd. Die Leute kaufen meistens Aktien, wenn sie gestiegen sind, ich habe ja noch keinen erlebt, der in den Supermarkt geht und sagt, oh toll, ist jetzt doppelt so teuer, jetzt muss ich unbedingt kaufen, sondern sagen die Leute auch eher, Mensch, da ist Schnäppchen, das ist ein Sonderangebot, da kaufe ich. Aber was im Supermarkt richtig ist, ist doch auch bei Investment richtig. Kannst nicht, ist doch Schwachsinn, was zu kaufen, weil es jetzt besonders teuer geworden ist. Ist doch besser, wenn du was kaufst, wo es Sonderangebotspreise gibt. Und so habe ich das gemacht damals. Sonderangebotspreise, ja. Da ist aber keine Garantie, sonst wäre es zu einfach. Ich habe viel Geld verdient mit Immobilien, aber ich habe auch schon viel Geld verloren, weil ich auch, wo eingestiegen bin, auch wo ich dachte, sei schon weit genug runtergegangen, und dann ging es noch viel weiter runter. Oder dann kam gerade auch in diesem Corona-Crash, da habe ich also im Immobilienbereich auch viel Geld verloren, weil ich dann in den USA in einem Fonds investiert habe, für 6 Millionen Dollar waren es damals. Der war in Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Und dann sind die Zinsen irgendwann hochgegangen, und durch Corona und so weiter war die Vermietungssituation auf einmal schlecht, die Mieten runtergegangen. Ja, und dann haben die Immobilien ungefähr 30% an Wert verloren, aber da der Fonds geleveraged war mit 50%, ist dann um 60% runtergegangen. Ja, auf jeden Fall von den 6 Millionen sind jetzt noch irgendwo 2,3 Millionen Dollar übrig. Also das habe ich auch schon erlebt auf der anderen Seite. Ja, aber gut, immer recht behalten kann man nicht. Ja. Wichtig ist, dass man unterm Strich, und das ist bei mir absolut der Fall, viel öfters Recht behält als Unrecht behält. Und von all diesen Erfahrungen, ja, erzähle ich halt auch, und das nochmal für denjenigen, der nicht vielleicht von Anfang an so aufmerksam zugehört hat, in diesem Kurs von mir, zittelmann-freiheit.de, ja, da breite ich das halt, was ich jetzt so kurz sage, ja, wir haben ja jetzt, sprechen über viele Themen, aber das geht 4 Stunden lang, ja, wo ich 4 Stunden lang, und da gibt es auch noch so ein, Mann, ich kann das mal gerade holen, es liegt hier unten, da gibt es noch so ein, es fällt mir das Mikro um, da gibt es noch so ein Begleitbuch, ja, Anleitung zum Reichwerden, wo man so Arbeitsaufgaben ausfüllen kann, das gibt es auch dazu. Dann gibt es noch einen riesen Poster, wo du dich motivieren kannst, was dir an die Wand hängen kannst, da steht drüber Schluss mit der Durchschnittsexistenz und alle möglichen Tipps und Hinweise. Also das, aber wie gesagt, kann man jetzt sofort bestellen, kostet 600 Euro, man kann aber auch warten, bis ich Mitte April die Verlosung mache. Da müssen Sie nur in den Shownotes, ja, office-zittelmann@web.de sich eintragen lassen, wenn ich dann diese Verlosung mache. Da werden ziemlich viele verlost, ja, also mindestens 20 Stück, vielleicht verlose ich auch mehr. Und da breite ich das halt ausführlicher dann alles aus im Detail, auch welche Anlagen, da geht es über Immobilien, da geht es auch über Anleihen, ein Thema, mit dem sich, wo die meisten Leute gar nichts wissen, gar nicht mit befassen, über Inflationsschutz, über Gold, und ja, Gold ist auch so ein Beispiel für antizyklisch, ja. Ich habe 2004 habe ich aus Angst, dass so ein Finanzcrash kommt, der ist ja auch 4 Jahre später dann gekommen, habe ich ziemlich viel Gold gekauft. Ja. Damals hat das Kilo gekostet 10.000 bis 14.000 Euro, ja, damals. Jetzt, ich habe das letzte geguckt, das ist, glaube ich, so bei 87.000 bis 90.000 Dollar, Euro, das Kilo. Ja. Also das heißt, es hat sich ungefähr versiebenfacht bis verachtfacht seitdem. Ich habe das durchgehend behalten. Das ist so meine Versicherung, wenn es mal irgendwie alles drunter und drüber geht, der ultimative Finanzcrash, dann Gold ist meiner Meinung nach eine bewährte Geschichte. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich sage, ich muss jetzt nie irgendwo Bürgergeld beantragen oder irgend sowas, ja, weil dafür hast du ja immer noch deine Goldreserve dann. Und das habe ich auch damals, wo ich es gekauft habe, was haben die Leute gesagt, ach, Gold, das ist ja total ganz langweilig und ganz blödes Investment, wie kann man nur Gold machen, ja. So, und ja, also wenn einem viele sagen, dass man auf dem falschen Weg liegt, ist keine Garantie, dass man richtig liegt, aber ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass man was Gutes gemacht hat. Wenn also viele in deinem Umfeld, die alle sagen, was macht der für ein Blödsinn, das ist schon ein erster Indikator dafür, dass du auf dem richtigen Weg sein könntest. Und über alle diese Themen spreche ich halt in dem Kurs, ob jetzt Gold, Immobilien, Aktien, aber nimm das alles beiseite. Erstmal musst du ja Geld haben zum Anlegen überhaupt, ja, wenn du deine lächerlichen 10.000 Euro jetzt hier nur hast, ja, was willst du damit machen, die nimmst du dir als Sicherheitsreserve und noch mehr, erstmal guck mal, dass du unternehmerisch irgendwas machst, ja, wo auch tatsächlich mal Geld reinströmt erstmal, und dann erst geht es ja zum Anlegen von dem Geld auch.
Okay, das heißt also im Prinzip erstmal das Geld in sich selbst investieren, in dem Fall in der Form von sich vielleicht Skills anzueignen und dann in irgendeinem Bereich sich selbstständig oder ein Unternehmen versuchen aufzubauen, wenn man wirklich finanziell frei werden möchte, wie auch immer dann die genaue Betrag aussehen mag.
Ja, also wie gesagt, wenn jetzt eine Angestellte sich empfiehlt an mich und sagt, kündige morgen, werde Unternehmer, das wäre auch verantwortungslos. Klar, um jetzt reich zu werden, ist Unternehmertum der Schlüssel. Fast alle Reichen sind durch Unternehmertum reich geworden. Aber der Umkehrschluss gilt nicht. Nicht fast alle Unternehmer sind reich geworden, sondern die meisten Unternehmer gehen pleite. Ja? So, und um rauszufinden, ob du das überhaupt kannst oder nicht, ist meine Empfehlung, solange du angestellt bist, überleg dir, was du nebenbei machen kannst. Dann braucht man halt Ideen. Probier mal das aus oder das. Ja? Für viele Sachen braucht man heute kein großes Geld. Ja? Du musst nicht unbedingt irgendwo ein eigenes Fitnessstudio dir einrichten und kaufen, dann um da ja mit dem großen, wo du Maschinen kaufen musst. Viele Sachen kann man doch einfach im Internet online heute. Da brauchst du nur einen Laptop und ein Büro zu Hause für viele Dinge. Worauf es ankommt, ist Ideen. Ja? Und ich meine, wenn man was sieht, wodurch werden Menschen wirklich reich? Das ist immer nur durch Ideen. Jeder, der heute reich ist, der hat einfach ein oder mehrere super Ideen gehabt, die besser waren als andere. Und das kann man auch so entwickeln, diese Kreativität, dass man halt mit offenen Augen durch die Welt geht und überlegt, wo ist irgendein Problem, das ich für andere Menschen lösen kann. Weil das ist ja das Schöne am Kapitalismus, dass man nur dadurch reich werden kann, wenn man Probleme für andere Menschen löst. Ja? Also wenn man irgendwo ein Problem sieht und sagt, da gibt es eine Lösung, da kann ich einem was verkaufen, ja? Weil man kann ja keinen zwingen, dass er das kauft. Da muss ja die Leute, die müssen ja, muss ja ein Bedürfnis sein, das man befriedigt. Und wenn man da ein Bedürfnis erkennt, ja, das ist nicht ganz einfach, aber wenn man danach Ausschau hält, dann kommen bestimmt Ideen auch.
Noch ein Thema zum Thema Investments. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass es ja, es gibt viele unterschiedliche Investments und manche Investments machen in bestimmten Zeiten oder Abschnitten mehr Sinn als in anderen Zeiten. Was wäre Ihrer Meinung nach aktuell so ein Investmentbereich, der attraktiv ist oder interessant ist?
Kann ich jetzt schwer sagen, ist halt alles sehr teuer, ja. Wenn man es mal durchgeht, Gold habe ich gesagt, klar, kann weitergehen, kann auch nicht weitergehen, aber ist halt schon sehr weit gelaufen, ja. Aktien, ja, wenn man mal guckt, wie da die Bewertungen sind, gerade in den USA, kann auch ein Stück weitergehen, klar, ja. Aber wenn ich mal gucke, dann Anleihenbereich, glaube ich auch nicht unbedingt, ja. Also es ist ja immer dann gut, wenn irgendwie Sachen billig werden. Immobilien, da kann man ein oder anderen vielleicht was jetzt wieder finden. Also ich habe jahrelang propagiert, kauf Immobilien, kauf, kauf, kauf. Das war auch gut so. Anfang der 2000er Jahre, so bis 2010, habe ich propagiert, kauf Immobilien in Berlin. Dann habe ich jahrelang propagiert, nichts kaufen, verkaufen, ja, nur nicht einkaufen. Und jetzt sage ich, jetzt kannst du mal gucken, selektiv gibt es vielleicht wieder was. Jetzt kannst du die Nadel im Heuhaufen, hast du eher eine Chance, die zu finden. Ist nicht so toll wie damals, wo es alles billig war, ist aber auch nicht so schrecklich, wie wo alles teuer war. Die Preise sind, hier in Berlin kann ich sagen, ist auch in vielen anderen Städten so, für circa 30% zurückgekommen, ja, zurückgegangen. Also da kann man sicherlich gucken, aber vor allen Dingen, wie gesagt, die beste Investition ist in dein Netzwerk. Ja. Entwickle dein Netzwerk, entwickle Zeit, um Netzwerke für dich aufzubauen, weil du wirst immer andere Leute brauchen, auch um erfolgreich zu sein. Und guck, dass du zusammenkommst mit Menschen, die also erfolgreicher sind als du bist, ja. Dann such deren Umgebung und das wird dich schon stark, stark prägen.
Sehr interessant. Jetzt möchte ich gerade am Ende noch ein bisschen auf die politische Situation eingehen, die wir heute haben. Ich meine, heute ist Wahltag in Deutschland. Erstmal so eine Allgemeinfrage: Wie stehen Sie denn so grundsätzlich zur aktuellen Politik oder bisher noch zu der jetzigen Politik?
Ja, also eine ziemliche Katastrophe, klar, das sehen ja die meisten Deutschen so. Das hat schon unter der Frau Merkel begonnen. dass wir halt unsere Wirtschaft Stück für Stück praktisch in eine Planwirtschaft verwandelt haben, ja, die Energiewirtschaft immer mehr umgewandelt haben in eine Planwirtschaft, Kernkraftwerke abgeschaltet und so weiter. Planwirtschaft hat noch nie funktioniert, ja. Dann, dass man jetzt auch die Automobilwirtschaft umwandelt, letztlich auch eine Planwirtschaft, indem die Unternehmen nicht mehr selbst entscheiden, welche Autos sie produzieren, sondern durch Verbrennerverbot irgendwo aus Brüssel vorgegeben wird, was auch typisch planwirtschaftlich ist. Das alles noch verbunden mit dem Staatsversagen in den eigentlichen Kernbereichen, innere und äußere Sicherheit. Bundeswehr ist ein Schrotthaufen, können wir uns, wenn es gut kommt, gerade mal eine Woche verteidigen. Ja. Die innere Sicherheit, sehen wir, ist auch im Argen. Also der Staat ist dysfunktional geworden. Da, wo er stark sein müsste, äußere und innere Sicherheit, ist er schwach. Da, wo er schwach sein müsste, zum Beispiel in der Wirtschaft oder Einmischung in die Meinungsbildung der Leute, ist er stark. Also das ist alles sehr unbefriedigend, sehen ja auch inzwischen doch einige Menschen so. Aber wenn das Interview ausgestrahlt wird, dann ich gehe jetzt gleich, müssen wir auch gleich Schluss machen, ich muss jetzt gleich wählen gehen. Ja. Deswegen sage ich jetzt schon mal voraus, vor der Wahl, ja, heute Abend das Wahlergebnis erst, in dem Moment, wenn die Zuschauer das gucken, dann können sie prüfen, ob ich recht gehabt habe oder nicht recht gehabt habe. Also wir werden höchstwahrscheinlich leider eine Koalition bekommen von der CDU mit der SPD, vielleicht auch mit den Grünen. Und wenn wir Glück haben, vielleicht dann noch die FDP dazu, dann wenn CDU plus FDP plus SPD wäre, aber das weiß ich nicht, ob die FDP reinkommt oder nicht, dann ja, wird es die ein oder anderen Verbesserungen geben. Aber wir müssten so radikalen Wandel haben, an den glaube ich nicht. Ja. Wir müssten einen Bundeskanzler haben, der eine Rede hält und die wird auch ein Herr Merz nicht halten, der sagt, die Energiewende ist gescheitert, ich erkläre sie für beendet. Ja. Die Mobilitätswende ist gescheitert, ich erkläre sie für beendet. In der Migrationspolitik passen wir uns an dem, was Länder wie Dänemark oder die Niederlande machen. Ja. Die Verteidigungsausgaben werden wir ab sofort verdoppeln. Bürgergeld wird massiv nur noch für die gegeben, die es wirklich brauchen. Und das sind die wenigsten, die es bekommen. Entwicklungshilfe, die keinem armen Land wirklich hilft, können wir 37 Milliarden einsparen, können wir komplett streichen. Diese Radikalität heute wäre eigentlich nötig, die wird es aber nicht geben. Ja? Deswegen bin ich so kurzfristig nicht so mittelfristig nicht so besonders optimistisch jetzt, was die Politik anlangt.
Würden Sie sagen, dass sich auch die Investmentmöglichkeiten irgendwie ändern, wenn jetzt eine bestimmte Koalition dran wäre, wäre es dann ein bestimmter Bereich interessanter als ein anderer? Ich meine, wenn wir jetzt mal sehen, wenn die AfD tatsächlich reinkommen würde, was ich nicht glaube, dann würden sie ja, so wie Sie es sagen, zumindest wirtschaftlich einiges ändern und es natürlich auch in irgendeiner Weise auf Investments zurückfallen. Wie würde es aus Ihrer Meinung nach aussehen?
Also die AfD glaube ich jetzt nicht, dass die, ja, das könnte sein, wenn die Politik weiter vermurkst wird. Ich bin jetzt kein AfD-Fan, muss ich dazu sagen. Nicht, weil ich alles falsch finde. Die haben auch durchaus Punkte, wo sie richtig sind, aber es gibt ein paar Punkte, da bin ich halt ganz anderer Meinung, zum Beispiel in Bezug auf Russland oder Ukraine, ja. Aber sagen wir mal, das haben sich die anderen Parteien selbst zuzuschreiben. Wenn die weiter so diesen Murks fortsetzen, dann wird in 4 Jahren wird es definitiv die stärkste Partei sein. Was das dann wirtschaftlich bedeuten würde, müsste man sehen. Die haben einige Sachen im Bereich Steuern und so, die gut sind. Die haben aber auch andere Sachen, die schlecht wären für die Wirtschaft. Ja. Also das kann man nicht in die Zukunft schauen. Aber ich würde auch nicht dieser Zusammenhang zwischen zum Beispiel Börse jetzt, ja, und volkswirtschaftlichen Daten, da gibt es auch empirische Untersuchungen, der ist nicht so gegeben. Ja? Ich meine, die letzten Jahre sind noch das beste Beispiel. Die Wirtschaft in Deutschland ist eine absolute Katastrophe, wir haben laufend Insolvenzen. Ja? Wir haben jetzt das dritte Jahr Rezession und der DAX geht von einem Rekord zum nächsten. Gut, jetzt kann man sagen, es liegt daran, dass die Unternehmen im Ausland, was auch stimmt, primär Geld verdienen und so weiter. Aber da sehen Sie doch, dass so eine einfache Formel, wie wenn einer sagt, hier die Volkswirtschaft ist in dem Zustand, also investiere ich jetzt in DAX, ja, dass das halt Quatsch ist. Ja, ich meine, wenn man jetzt danach gehen würde, nach der Verfassung unserer Wirtschaft, ja, dann müsste der DAX doch jetzt praktisch Monat für Monat nach unten zu Hause. Stattdessen geht er Monat für Monat nach oben. Und das ist jetzt keine Ausnahme, sondern da gibt es viele auch empirische Untersuchungen, wo sie volkswirtschaftliche Daten korreliert haben mit Börsendaten. Das ist nicht so einfach. Da spielen so viele andere Faktoren mit einer Rolle, auch internationale Faktoren und so weiter. Also deswegen würde ich so, ich empfehle immer den Leuten, die Politik beiseite zu lassen bei Investments. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp. Ja. Also politische Meinungen schaden praktisch fast immer bei Investitionen. Ja. Also da gibt es die linken Antikapitalisten, die sagen, dass blaue Aktien ist Teufelszeug, Aktien sind schrecklich. Ja. Also die gehen schon mal sowieso an allem vorbei. Die jammern dann später, dass sie keine Kohle haben, ja, und wollen dann den Reichen was wegnehmen, um Kohle zu haben, ja, aber weil sie selbst zu dusselig waren und Aktien abgelehnt haben, ja. Oder dann gibt es andere, die dann, sagen wir mal, jetzt aus politischen Gründen, die ich auch verstehe, die dann alles nur auf Krypto setzen, ja, aber ich sag mal, oder dann gibt es diesen so nationalistisch orientierte Leute, die dann sagen, ich muss in meinem eigenen Land hauptsächlich Aktien kaufen. Auch Nationalismus schadet, Antikapitalismus schadet. Eigentlich schaden alle Ideologien beim Investieren, weil Ideologie ist immer mit viel Emotion verbunden. Ja, wir alle, wenn wir über Politik reden, sind wir sehr emotional. Beim Investieren ist am besten, wenn du die Emotion an der wie ein Mantel oder Hut an der Garderobe ablegst, ja, und dazu gehört auch die politische Meinung, also vielleicht auch ein Tipp, trenne deine politische Meinung vom Thema Investment. Ich habe eigentlich immer nur Beispiele gesehen, wo die Leute sich geschadet haben, weil dann zu viel Emotion mit ins Spiel kommt, die man so weit wie es geht rauslassen sollte beim Investieren.